Und bei diesem Weiterwandern, zu dem uns dieses Lied auffordert, ist es gut, dass wir ab und zu einmal innehalten können. Und dass du uns solche geistlichen Rastplätze gibst, wo wir anhalten, wo wir zur Ruhe kommen, wo du uns wieder neue Orientierung gibst an dir und deinem Wort. Und genau dazu sind wir heute Abend hier. Du weißt, wie das Stück Wanderschaft gerade aussieht, mit dem wir beschäftigt sind. Du weißt, ob uns das schwerfällt oder ob es leicht ist oder ob es einfach nur so ein durchschnittliches Durchhangeln ist, Tag für Tag. Jetzt sind wir da. Schlagen dein Wort, die Bibel auf und bitten dich wieder erneut, lieber Vater, sprich durch deinen Heiligen Geist zu uns. Lass auch diese uns unbekannten und ungewohnten Texte aus dem alten Bund wieder lebendig werden, dass wir verstehen, was du damals und für uns heute damit zu sagen hast. Dass die Botschaft dieses Propheten, den du berufen hast, für dein Volk und auch für uns, auch bei uns wieder lebendig wird. Gib uns heute Abend ein Wort, jedem von uns, das ankommt bei uns, das uns bewegt, das in uns weiter mitschwingt und das uns auch weiterhilft in der nächsten Etappe der Wanderschaft, die du uns auferlegt hast. Danke, dass du gegenwärtig bist. Gepriesen seist du. Amen.
Es geht um Habakkuk, liebe Geschwister und Freunde, so wie es ja auf dieser zurzeit laufenden prophetischen Woche um die kleinen Propheten geht. Wer die Bibel noch nicht so genau oder so lange kennt, der hat vielleicht Schwierigkeiten, den Habakkuk überhaupt zu finden. Und überhaupt, wenn wir hier eine prophetische Woche haben über die kleinen Propheten, können Sie die auswendig hersagen? Da prüfe sich mal ein jeder selber. Also da habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Wie geht es denn? Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharja, Malachi. Oh, ich stelle fest, Sie können es ja besser als ich. Wunderbar. Also Habakkuk, er hat 3 Kapitel. Natürlich kann ich nicht in dieser einen Stunde auf jeden Vers eingehen, das ist ganz klar. Ich muss Teile weglassen, zum Beispiel diese Weherufe. Im 2. Kapitel kann ich nicht im Einzelnen behandeln, da gibt es ein fünffaches Wehe. Wieso, wie wir ja manche Abschnitte in der Bibel haben, wo es um Weherufe geht. Jesus fing an mit den Seligpreisungen, glückselig, 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 Matthäus 5. Aber dann haben wir auch die Weherufe Jesu, Matthäus 23. Auch bei Jesaja gibt es ein sogenanntes Buch der Wehe, Kapitel, die mit Wehe beginnen. Und in der Offenbarung haben wir ein Wehe. Wir können nur kostbare Perlen sammeln im Habakkuk. Einzelnes herausnehmen. Ich will versuchen, einen Überblick zu geben, was nicht ganz leicht ist in der einen Stunde. Ich will es versuchen. Ich hatte mal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit auch darüber geschrieben, in dem Heft 1 des Jahres 2000, Januar Nummer 2000. Ein Heft habe ich da, falls es jemand nachher im lebendigen Glauben ergreifen will, kostenlos kann das von mir kriegen. Aber kommen Sie nicht alle. Sie sind geistliche Menschen, da gibt's keine Schlägerei. Also im Heft 1, 2000, das ist die einzige Nummer von Gnade und Herrlichkeit, da wimmelte es von Druckfehlern. Anfang 2000, warum? Die Druckerei hat irgendwas verwechselt. Nachdem bereits in der 2. Korrektur alle Fehler draußen waren, etwa 70, kamen sie nachher wieder rein. Tja, das kann nur im Computerzeitalter geschehen, aber das nebenbei. Die meisten sind nicht so schwerwiegend. Kostbare Perlen in Habakkuk. Ja. Dann wollen wir erst einmal blicken auf den Namen des Habakkuk und die Zeit. Name und Zeit. Habakkuk heißt so viel wie Umarmung oder Umarmer. Luther sagt Herzer. Wir können auch sagen, als Satz formuliert, ich klammere mich an. Habakkuk ist einer, der sich anklammert. An wen klammert er sich an? An seinen Gott und Herrn. In seiner Not klammert er sich an Yahweh. J-H-W-H, diese vier hebräischen Buchstaben, Konsonanten, die bezeichnen den ewig seienden Gott, der Unwandelbare. Ich bin, der ich bin, so hat er sich schon dem Mose geoffenbart. Er klammert sich an Yahweh. 12-mal kommt der Name Yahweh vor. Man könnte auch eine Bibelstunde darüber vorbereiten, über die Namen alleine in diesem Buch. Die sind auch sehr kostbar. Yahweh, Du, Ata, das betonte hebräische Du, mein Elohim, mein Heiliger, Fels, Gott, der Heilige, Messias, Elohim meines Heils. Er klammert sich an den Herrn mit steigender Tendenz. 12-mal kommt Yahweh oder Jehova, sagen manche, der Seiende, der immer und überall da ist. 12-mal kommt es vor, 3-mal in Kapitel 1, 4-mal in Kapitel 2, 5-mal in Kapitel 3. Also mit steigender Intensität und Häufigkeit klammert er sich in seiner Not an seinen Gott. Ich klammere mich an. Noch eine kleine Beobachtung zu Anfang, die vielleicht hilfreich sein kann für uns. Ich habe mal verglichen den zweiten Vers von vorne mit dem zweiten Vers von hinten. Der erste Vers, also Kapitel 1, Vers 2. Wie lange, Herr? Herr in großen Buchstaben bei Luther und in der revidierten Elberfelder steht für Yahweh. Mir wäre es lieber gewesen, Sie hätten den Namen stehen lassen. Wie lange, Yahweh, ewig seiender und wandelbarer, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir, doch du rettest nicht. Das ist ein Klageruf. Du rettest nicht. Situationen, wie sie immer wieder vorkommen, dass einer lange betet, lange ruft und es scheint nichts sich zu bewegen und nichts zu geschehen. Wir wohnen in einem Ort, der heißt TAMM, TAM, da bei Stuttgart, Ludwigsburg, Markgröningen, Asberg, Bietigheim in der Gegend herum. Und als mein jüngster Sohn Manfred auch mal betete, der Anfang 2000 verstorben ist, unser Manfred, man nannte ihn behindert, er war es ja auch in gewissem Sinne, aber er konnte geistlich und logisch denken und folgern. Und er hatte auch mal gebetet für einen Kranken irgendwo in TAM. Oder eine Kranke. Und wie das so oft geht, nichts geschieht. Was sagte Manfred? Gott kommt nicht nach Tam. Gott kommt nicht nach Tam. Wie wenn Sie hier für jemand beten in Langensteinbach, aber Gott kommt nicht nach Langensteinbach, kann man nicht sagen. Da gibt's doch so viele Gläubige. Also, ich will nur sagen, Enttäuschungserlebnisse, wir beten und es scheint nicht zu geschehen. Das finden wir schon bei Hiob, das finden wir in Psalmen. Wie lange, Yahweh, rufe ich? Du rettest nicht. So, und damit vergleichen wir jetzt einmal den zweitletzten Vers. Das ist 3, Vers 18, da klingt es sehr anders. Ich aber, ich will in Yahweh frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils, will jubeln über den Gott meiner Rettung. Ist das ein Unterschied? Ist das ein Fortschritt? Ich rufe, ich bete, ich klage, du rettest nicht, du hilfst mir nicht. Und dann auf einmal der frohlockende Ruf, ich will frohlocken im Herrn, will jubeln über den Gott meines Heils, der Gott meiner Rettung. Vielleicht ist ja auch mancher hier, der sich in einer ähnlichen Notlage heute befindet. Und wir alle erleben es immer wieder. Ich denke auch an Kranke, über deren Ergehen ich schon traurig bin in der Verwandtschaft, die da niederliegen, Herr, wann wirst du sie zu dir nehmen? Eine in Deutschland, eine in England, beides Verwandte. Herr, wie lange geht es noch? Oder wir beten um die Rettung eines Menschen aus Sünde, dass er errettet werde, dass er zum Herrn kommt. Jahre, Jahrzehnte vielleicht, scheint sich nicht zu bewegen. Herr, wie lange? Und dann, ich will jubeln in dem Gott meines Heils. Wie kommt der Habakuk dazu? Was hat sich da geändert? Wir werden drauf kommen im zweiten Kapitel. Es geht um den Glauben und es geht um das Ausharren. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Aus Glauben leben. Das ist der Schlüssel. Aber auch im Glauben kriegt man nicht alles sofort. Und deshalb kommt zum Glauben das Harren, das Warten, das geduldige Ausharren. Und außerdem kriegt er dann noch im dritten Kapitel einen gewaltigen Hoffnungsblick. Da finden wir eine sogenannte Theophanie. Gott offenbart sich und er kann auf Höhen einherschreiten. Gott hat mich auch so platziert, dass ich im Moment auf Höhen bin. Drüben wohne ich im 4. Stock. Ich bin auf Höhen angekommen. Höhen, das ist ja auch was Schönes. Also er will auf seinen Höhen einherschreiten. Und da gibt es einen weiten Blick. Auch geistlicherweise können wir durch die Bibel einen weiten Blick bekommen. Und dann kann man loswerden von den eigenen Bekümmernissen. Sie sind vielleicht noch da, aber sie werden belangloser. Sie sind relativiert, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Zurück zu Kapitel 1, zu dem Anfang, Person und Zeit. Der Text sagt nichts Näheres darüber, wer dieser Habakuk eigentlich war. Es gibt Vermutungen, auch über die Zeit. Da Kapitel 1, Vers 6 die Chaldäer als ein noch unbekanntes Volk schildert, ist die Zeit vor dem babylonischen Exil, die Zeit also etwa zwischen 625 bis 605 vor Christus, nach der Menge Bibel anzunehmen, dass in dieser Zeit Habakuk auftrat. Wer sind nun diese Chaldäer? Ein babylonischer Stamm, die Begründer des Neubabylonischen Reiches. Der 625 zur Herrschaft kommende Nabopalassar vereinigte Babylonier und Chaldäer, die südlich von den Babyloniern am Meere wohnten, miteinander. Nach der Hauptstadt Babel wurden sie meist Babylonier genannt. Es ist ja interessant, immer wieder werden wir in der Bibel, schon am Anfang der Bibel, nach Mesopotamien hingelenkt, in die Gegend von Euphrat und Tigris. Gibt es da nicht auch sowas wie Irak und ist da nicht irgendwas wieder Aktuelles los? Ist da nicht ein Saddam Hussein und gibt es da nicht äußerste Bedrohungen? Mesopotamien, Euphrat, Tigris, den Euphrat finden wir ja schon in 1. Mose 2 und 1. Mose 15 genannt. Mesopotamien, Potamos ist der Fluss. Mesos heißt mittendrin, mitten zwischen zwei Flüssen, Mesopotamien, Euphrat, Tigris. Da fehlt es nicht an Wasser und da fehlt es auch nicht an Öl, wie wir wissen, in dieser Weltgegend. Also in diese Gegend werden wir da auch hineingeführt heute Abend, natürlich in viel früherer Zeit. Eine Schwierigkeit entsteht gleich im ersten Kapitel. Die Weissagung schildert in Versen 5 bis 11 eine zukünftige Not. Eine ausländische Macht wird kommen. Und eingerahmt ist diese Vision der Verse 5 bis 11 von Wehklagen über eine gegenwärtige Not. Vers 2 bis 4 und 13 bis 17 eine lang anhaltende gegenwärtige Not. Und die Ausleger rätseln, was ist denn das für eine gegenwärtige Not? Keil und Delitzsch, zwei gute, seriöse Ausleger, vertraten die Meinung, dass es sich bei der gegenwärtigen Not um innerjüdischen Frevel handelt, also Frevel innerhalb des jüdischen Volkes. Und da ist nun die Frage des Habakuk: Herr, wie lange? Herr, warum? Es ist viel gewonnen, wenn man von der Warum-Frage zur Wozu-Frage kommt. Das schreibt Dr. Paul Müller in einem seiner Bücher. Sie kennen vielleicht die Bücher, die Dr. Paul Müller seinerzeit Stuttgart für Kranke geschrieben hat. Die gibt es ja noch zu kaufen. Du weißt den Weg für mich, Andachten für Kranke in Großdruck, ganz wertvoll. Und das andere unter Leiden prägter Meister. Es ist wichtig, von der Warum-Frage zur Wozu-Frage zu kommen. Das heißt, Herr, was für einen Zweck verfolgst du damit, dass diese Not in meinem Leben sein darf und auch nicht wegzugehen scheint? Irgendeinen Zweck hast du damit. Dessen bin ich gewiss. Du hast einen Zweck. Bei dir, oh Herr, ist nichts sinnlos und zwecklos. Aber ich erkenne den Zweck im Moment nicht. Wichtig, von der Warum-Frage zur Wozu-Frage zu kommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat der Herr am Kreuz übernommen aus Psalm 22, aber in meiner Übersetzung heißt es nicht warum, sondern wozu. Wozu hast du mich verlassen? Ich habe das so bei Matthäus und Markus als richtig erkannt. Wozu hast du mich verlassen? Das ist der einzige Kreuzesruf Jesu von den 7 Kreuzesworten, den wir zweimal finden. Warum? Wozu? Also der Habakuk fragt, wie lange geht das hier noch mit dieser Not, mit diesem Frevel, und du schweigst und schaust zu, als ginge dich das Ganze nichts an. Und was kriegt er für eine Antwort? Sinngemäß bekommt er folgende Antwort. Wart nur ab, Habakuk, das kommt noch schlimmer. Oh weh, du bist in einer Not, du fragst Gott, Herr, wie geht's weiter? Und die Antwort heißt, wart nur ab, das wird noch schlimmer. Zu der gegenwärtigen Not, dem Frevel innerhalb Israels, wird noch eine äußere Not kommen. Da kommt ein Volk, das niemand schont. Nun wird es Zeit, dass ich mal ein paar Verse aus Habakuk wirklich vorlese. Ich habe mich gestern noch mal hingesetzt und habe mir eine Übersetzung da zusammengeschrieben. Ich übersetze nicht das Alte Testament. Ich nicht, dass keiner das denkt. Da fehlen mir die Voraussetzungen. Aber ich hatte aus dem Bücherschrank meines Vaters, der 1948 starb, so ein paar alte Bücher geerbt. Und da hatte er auch über die kleinen Propheten etwas von Novak. Den fand ich als sehr guten Übersetzer, sprachlich sehr begabt. Novak, die Übersetzung wird keiner kennen und das Buch auch nicht, 1903 in Straßburg erschienen, aber in deutscher Sprache. Nur ist der Novak arg schnell dabei, Textänderungen vorzunehmen. Hier könnte der Text verderbt sein, das war ursprünglich anders. Hier ist der Text korrumpiert und hier ist der Text verderbt. Das habe ich dann nicht so gern, wenn es gehäuft vorkommt. Und da macht er eigene Vorschläge. Also habe ich die Elberfelder Bibel dann gerne an solchen Stellen zu Hilfe genommen. Was ich also vorlese, ist eine Mixtur von Novak 1903 und Elberfelder Bibel. Kapitel 1, 1 bis 4. Die Weissagung, die der Prophet Habakuk schaute, wie lange, Jahwe, klage ich und du hörst nicht, schreie zu dir über Frevel und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Nichtiges und Mühsal schauen, erblickst Gewalt und Frevel, die ich erdulde, und es entsteht Streit und Hader? Darum wird die Wahrheit verletzt oder kraftlos und das Recht kommt nimmer ans Licht, denn der Frevler vernichtet oder umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verkehrt zum Vorschein. Und nun kommt diese Vision, diese Schau der Verse 5 bis 11, da kommt eine ausländische Macht, die Chaldäer werden kommen. Das war also damals nicht die USA, das waren die Chaldäer, die da kamen. Seht ihr Ruchlosen und blickt hin, starrt und staunt, denn er wirkt ein Werk in euren Tagen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch erzählt würde. Denn siehe, ich, sagt Gott, ich lasse die Chaldäer aufstehen. Ich, er hat alles im Griff, er hat alles in der Hand, auch die völkischen Bewegungen. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer aufstehen, das grimmige und ungestüme Volk, das die Erde nach ihrer Breite durchzieht, um Wohnungen, die ihm nicht gehören, in Besitz zu nehmen. Schrecklich und furchtbar ist es, von ihm geht sein Recht und seine Hoheit aus. Und schneller als Parder sind seine Rosse und leichtfüßiger als Wölfe der Nacht seine Reiter. Als hungrige Wölfe, die abends bis in die Nacht noch nichts zu fressen bekommen haben und ganz gierig sind. Leichtfüßiger als Wölfe der Nacht seine Reiter, und seine Reiter kommen von ferne, sie fliegen dem Adler gleich herbei, der zum Fraße eilt. Sie kommen, sie alle kommen zum Frevel. Das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet, und sie raffen Gefangene wie Sand zusammen. Und er verspottet Könige, und Gewaltige sind ein Gelächter für ihn. Er lacht jeder Festung, häuft Sand auf und nimmt sie ein. Da bekommt er neue Kraft und Flügel, und er macht seine Kraft zu seinem Gott. Dann möchte ich aber hinweisen auf den wunderschönen Vers, der dann folgt. Und das ist 1, Vers 12. 1, Vers 12. Erinnern wir uns, was ich gerade sagte. Habakuk stöhnt unter einem gegenwärtigen Frevel und er fragt, wie lange geht das noch so weiter? Und die Antwort, wart nur, das kommt noch schlimmer. Da kommen die Chaldäer, ein wildes Volk. Das wird noch viel schrecklicher, als was ihr gegenwärtig erduldet. Wie würden wir dann in einer solchen Situation reagieren, wenn wir schreien zu Gott und wir bekommen irgendwie die Antwort, es kann ja auch durch einen Arzt geschehen, der sagt, es steht viel schlimmer um Sie, als Sie bisher dachten. Wir bekommen dann die Antwort, das wird noch viel schlimmer. Das ist erst der Anfang, viel Schrecklicheres kommt. Da werden wir vielleicht am Boden zerstört. Das Eigenartige ist aber bei Habakuk, ich klammere mich an, ist die Losung dieses Buches. Und statt dass wir jetzt äußerste Verzweiflung vernehmen, vernehmen wir ein Wort des Glaubens. 1, Vers 12. Bist du nicht von Alters her, von der Urzeit her, von Ewigkeit her, Yahweh, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Yahweh, zum Gericht hast du ihn gesetzt und zum Züchtigen, mein Fels, ihn bestimmt. Wenn man von der Warum-Frage zur Wozu-Frage kommt, wozu? Und dann sehen wir, dass hier der Habakuk auf diese Frage bereits eine Antwort kriegt, wozu? Das ist schon mal wichtig, wenn man weiß, aha, Gott verfolgt einen bestimmten Zweck. Der Zweck, warum dieses ungestüme Volk der Chaldäer südlich von Babylon über uns herfallen wird, der Zweck ist nicht, uns umzubringen als Volk. Nein, nein, wir werden nicht sterben. Dessen ist er ganz gewiss, das lässt du nicht zu, sondern Gericht ist zwar nötig und Züchtigung brauchen wir. Es ist nur ein Gericht der Züchtigung, mehr ist es nicht. Dazu hast du ihn, mein Fels, bestimmt. Ein wunderbares Glaubenswort in einer solchen Lage von dem Habakuk 1, Vers 12. Mein Gott, mein Heiliger, wenn ich es richtig sehe, wird, dass der Name Yahweh nie mit dem persönlichen Besitz anzeigenden Fürwort mein verbunden, mein Yahweh. Wenn Sie meinen, es gibt so eine Stelle, können Sie mir das mal gelegentlich zeigen. Ich habe noch keine gefunden. Yahweh ist der Unverfügbare, der ist einfach da. Aber sonst haben wir schon die Gottesbezeichnungen mit mein Gott, mein Heiliger, mein Herr, mein Helfer, mein guter Hirte. So dürfen wir ihn ja anrufen. Mein König, mein Haupt. Aber Yahweh, da heißt es nicht, mein lieber Yahweh, sondern er ist der Unverfügbare. Von Ewigkeit her bist du unwandelbar und du hast ihn zum Gericht bestimmt und zum Züchtigen. Mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Das heißt, wir werden in diesem Gericht nicht vertilgt. Und das ist ja das Signum für Israel im Laufe seiner ganzen Geschichte, dass es immer wieder im Feuer der Leiden brennt, aber nicht verbrennt. Die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch, darüber hat Professor Ströter sehr feine Worte seinerzeit niedergeschrieben. Die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch, vielleicht kennen Sie das, 2. Mose 3, der Mose geht hin, der 80-Jährige wird berufen, ein gewaltiges Werk zu tun, 40 Jahre lang. Der 80-Jährige, da setzen sich manche zur Ruhe und bei Mose fing es erst an. Ich denke nicht, dass ich von 80 bis 120 ein Werk schaffe. Oh nein, Sie auch nicht. Aber bei Mose war das so. Und der mit 40 Jahren voller Eifer war, ich bin doch der geeignete Mann, mein Volk Israel zu retten, den schickt Gott 40 Jahre in die Wüste. Und nachher mit 80 wird er berufen, da will er gar nicht mehr. Ach ja, ach nein. Gottes Offenbarung am brennenden Dornbusch, der brennt im Feuer und das Eigenartige, verbrennen tut er nicht. Ein Bild für Israel, immer wieder im Feuer der Leiden, bis auf den heutigen Tag, aber verbrennen, untergehen kann es nie und wird es nie. Ströter schrieb, der Dornbusch ist das denkbar treffendste Bild jenes kleinen, unscheinbaren und verachteten Volkes, das seinem Gott nie edle Früchte, sondern nur Dornen gebracht. Es ist von den Völkern bis auf diesen Tag nicht höher geachtet als ein Busch in der Wüste, das jedes Tier auf dem Felde zertreten mag und an dem, wer ihm zu nahe kommt, sich nur sticht. Und aus diesem unwerten Dornbusch redet Jehova, Yahweh. Da steht es vor uns in seiner ganzen unbegreiflichen Einzigartigkeit, das Schauspiel der Auswahl eines blinden und tauben Volkes zum Zeugen Gottes unter den Völkern, zum Träger aller Gottesoffenbarung in der Menschheit. Und dieser Busch brennt und wird noch nicht verzehrt. Was ist das anderes als der Schlüssel zu dem größten Wunder der Weltgeschichte, der Erhaltung des kleinen Häufleins Israel unter den heftigsten Verfolgungen, dem furchtbarsten Druck, dem Spott und Hass aller übrigen Nationen? Wir werden nicht sterben. Können wir das auch sagen? Ich denke, das können wir auch sagen, nicht im Blick auf unseren verweslichen Fleischleib. Sondern wir können es aber sagen, im Blick auf das neu gezeugte Geistesleben, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, sein Leben in uns, stirbt nicht. In dem Sinne dürfen wir das auch sagen. Aber nun gehen wir einen Schritt weiter nach Kapitel 2. Kapitel 2, und da beschränken wir uns mal auf den Anfang. Habakuk 2, 1 bis 4. auf meiner Wacht will ich treten und auf die Warte mich stellen und ausschauen, um zu sehen, was er mir sagen und was er mir antworten wird auf meine Vorhaltung. Und Jahwe antwortete mir und sprach, schreibe die Weissagung auf und zeichne sie auf Tafeln auf, damit man sie geläufig lesen kann, denn erst für die Zukunft gilt die Weissagung, aber sie sprost oder keucht, strebt dem Ende zu und täuscht nicht. Wenn sie verzieht, so harre auf sie, oder wenn es sie verzögert, so warte darauf, denn sicherlich kommt sie, zögert nicht, siehe der Frevler, nicht ist gerade seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Da können wir zunächst einmal am Anfang von Kapitel 2 Folgendes von Habakuk lernen. Das ist wichtig für unser Gebets- und Glaubensleben. Ich nehme mal an, wir alle beten. Wie oft, wie häufig, wie lange, das weiß ich nicht und in welcher Art. Aber hier sind wohl keine, die nie beten. Wir beten. Und wenn wir nun Gott unsere Bitten darlegen, warten wir dann auch auf eine Antwort? Warten wir dann auch auf eine Antwort? Oder ist das mehr so eine Routine, dass wir routinemäßig ihm am Morgen oder am Abend dies und jenes sagen, na ja, es passiert ja doch nichts, oder? Warten wir auf eine Antwort? Er hat Gott seine Bitten vorgelegt und nun wartet er, nun ist Gott am Zuge. Herr, was machst du jetzt mit meiner Bitte, dass du gar nichts machst, dass es dir gleichgültig ist, das glaube ich nicht. Auf meine Wacht will ich treten, auf die Warte mich stellen und ausschauen und sehen, was er mir sagen und was er mir antworten wird auf meine Klage oder Beschwerde oder Vorhaltung. Irgendwie antwortet Gott. Er gibt auch uns Antworten. Das heißt ja nicht, dass er uns alle Wünsche erfüllt. Und Sie kennen ja sicher den bekannten Spruch, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt er. Er ist auch ein Gott, der Antwort gibt. Wie könnte so eine Antwort aussehen? Durch eine bestimmte Führung im Leben. Eine Schwierigkeit könnte weggeräumt werden. Aber die Antwort kann auch anders aussehen. Wir bekommen ein Wort Gottes zugeeignet. Wir bekommen einen Rat, eine Ermahnung durch Menschen von einem Bruder, einer Schwester in Christo bekommen wir einen Rat. Gott hat vielfältige Möglichkeiten, uns auch zu antworten. Und die Antwort läuft also nun in dem Fall darauf hinaus, Habakuk, die Lösung all deiner Probleme, die kommt jetzt nicht sofort, sondern das geht in die Zukunft. Deshalb sollst du das, was du siehst, aufschreiben, damit es für die Zukunft aufbewahrt wird. Zeichne es auf Tafeln auf. Schon daraus geht hervor, dass die Erfüllung nicht sofort kommt. Es gibt einen Verzug. Denn die Weissagung, jetzt kommen die wichtigen Verse 3 und 4 in Kapitel 2. 3 und 4 in Kapitel 2. Denn die Weissagung gilt für die Zukunft oder geht auf die bestimmte Zeit, bestimmte Frist. Novak hat geschrieben, der Ausleger 1903, die Weissagung ist in der Richtung auf die Erfüllungszeit begriffen. Die Weissagung ist in der Richtung auf die Erfüllungszeit begriffen. Geht auf die Zukunft. Das hebräische Wort Moged kann bedeuten bestimmte Zeit, von Gott bestimmte Frist, auch Erlassjahr, Festzeit, Erfüllungszeit, verabredete Zeit, verabredete Zusammenkunft. Moged. Kennen wir sowas auch aus dem prophetischen Wort? Eine verabredete Zusammenkunft. Denken wir da nicht an 1. Thessalonicher 4. Wenn der Herr Jesus herabkommt, sich mit seiner Gemeinde zu vereinigen, eine verabredete Zusammenkunft. Oder auch eben die Erfüllungszeit. Ich denke da an einen Vers von Blumhardt dem Älteren. Ich denke da an das Erlösungsjahr. Aus dem Lied, das wir nachher anstimmen werden, ein Vers. Ja, Jesus siegt. Seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr. Das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Blumhardt sieht vor seinem Geistesauge die große Schar derer, die seufzend in dieser Welt stehen und warten, Herr, wann kommst du wieder? Herr, wann bindest du den Teufel und legst ihm endlich das Handwerk mit all dem Hass, mit all den Grausamkeiten und Elend in dieser Welt? Eine große Schar, hart sehnend auf das Erlösungsjahr, nicht nur die Gläubigen, auch die Welt wartet. besser? Wann wird's anders? Wo ist unser Heil? Vielleicht bei den Amerikanern? Oder wo findet man das Heil? Das, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. Und es freut mich, dass Blumhardt in diesem Vers nicht gedichtet hat, seufzt auch jetzt noch eine große Schar unter Satans Joch und hart auf das Erlösungsjahr, so wirst du doch uns, die Frommen, zu dir nehmen und wir kommen selig in den Himmel. Nein, dabei bleibt er nicht stehen, sondern sein Blick ist gerichtet, wie das auch immer bei E.F. Ströter der Fall war, Professor Ströter. Sein Blick ist gerichtet auf die gesamte Kreatur. Das ist ihm zu wenig, dem Blumhardt, dass er sagt, na ja, irgendwie geht's uns ja mal dann gut beim Herrn. Nein, so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Also die Weissagung gilt für die Zukunft, für die bestimmte Erfüllungszeit. Sie keucht, schnaubt, seufzt, strebt, hastet. Manche hebräische Worte haben mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Sie keucht, schnaubt, seufzt dem Ende zu, die Weissagung, und lügt, trügt, täuscht nicht. Wenn sie verzieht, so harre auf sie, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Die Weissagung keucht dem Ende zu. Nach der Septuaginta, der Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, steht da ein anderes Wort. Sie sprost, sie blüht dem Ende entgegen. Einerseits keucht sie, die Weissagung, angesichts der Gerichte, und sie blüht auf angesichts der Gnade, die das letzte Wort behält. Wenn sie verzieht, so harre, kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Dieses Wort, ihr Lieben, wird im Neuen Testament zitiert bei dem Hebräerbrief, Kapitel 10, 37. Hebräer 10, 37. Da finden wir das als Zitat wieder, mit einer gewissen Veränderung. Ich sehe aber in dieser Veränderung keinen Abschreibefehler oder sowas, sondern eine Änderung, die dem Heiligen Geist gefallen hat, gemäß dem heilsgeschichtlichen Fortschritt. Also bei Habakuk heißt es, die Weissagung, die wird kommen, kommen wird sie. Es wird kommen, sie wird kommen. Wie heißt es aber in Hebräer 10, 37? Dennoch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht verziehen, nicht säumen. Noch eine kleine Weile und der Kommende. Merken Sie den Unterschied. Bei Habakuk geht's um eine Weissagung, um ein Es, um ein Geschehen. Das Geschehen, das wird schon kommen, du musst nur warten. Aber im Neuen Testament ist es persönlich gefasst, denn im Neuen Testament geht es um Jesus und wir warten zutiefst nicht auf Geschehnisse. So herrlich das sein mag, Entrückung der Gemeinde, verabredete Zusammenkunft, die goldenen Gassen, das neue Jerusalem, Offenbarung 21, alle diese schönen, wunderbaren Dinge, aber zutiefst interessiert uns eine Person. Um die geht es doch in der ganzen Schrift letztlich, um Jesus Christus. Er, der Kommende, wird kommen und nicht verziehen. Und dann haben wir die Fortsetzung in Habakuk 2, Vers 4. Auch das wird im Neuen Testament zitiert. Auch das wird in Hebräer 10, 38 zitiert. Welches ist nun die richtige Haltung? Welche Haltung sollen wir annehmen in dieser Wartezeit, wo die Erlösungszeit immer noch säumt und verzieht? Was ist die richtige Haltung? Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist eine gewaltige biblische Botschaft. Das finden wir auch im Neuen Testament als Zitat wieder, nicht nur in Hebräer 10, 38, sondern auch zweimal bei Paulus, in Römer 1, Vers 17 und in Galater 3, Vers 11. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben oder durch seinen Glauben leben. Tzadik beemunato yehyeh. Der Gerechte wird durch seine Emuna, das ist ein wunderschönes Wort, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, Emuna, das gefällt mir so. Das ist der Glaube, die Treue, die Beständigkeit, Vertrauen, Wahrheit, etwas Grades, nichts Krummes und Beständiges und Festes, die Emuna. Durch seinen Glauben, vertrauenden Glauben wird er Leben haben. Leben aus Glauben. Also da sollten wir zuerst einmal dankbar sein. Wir können Gott gar nicht genug dafür danken, dass wir diese Möglichkeit haben überhaupt. Ich freue mich immer wieder daran. Herr, ich danke dir, dass ich aus Glauben leben darf. Aus Glauben. Ich habe ein Gebet gesprochen heute und ich wurde erhört. Die erste Erhörung habe ich schon hinter mir. Das war nämlich das Gebet, Herr, lass mich bitte unfallfrei heute die Langensteinbacher Höhe erreichen. Wenn es geht, auch nicht stundenlang im Stau stecken. Und das hat der Herr wunderbar erhört. Schon mal eine Erhörung. Er antwortet. Oder nehmen wir das etwa als selbstverständlich? Es kommt darauf an, wie wir mit dem Herrn in Verbindung stehen und was wir alles in Gebet umwandeln. Ich war vor 20, 30 Jahren mal irgendwo, in der Pfalz war das vielleicht. Und da war eine liebe alte Christin, die vielleicht gar nicht mehr lebt. Und sie war mit ihrem Heiland in inniger Verbindung und besprach alles mit ihm. Und dann erzählte sie mir, was sie für eine Gebetserhörung erlebt hat. Sie strahlte vor Freude. Also meine Treppenstufen, die werden hier neu gelegt. Und das sind ganz schwere Steine. Und da kamen diese Männer und haben diese Steine da rangeschleppt für die Treppenstufen zu zweit oder dritt. Haben sie das getragen und ich habe gebetet und gerungen, Herr, dass dieser schwere Stein niemand auf die Füße fällt. Und ich wurde erhört, Halleluja. Und der Stein kam richtig dahin. Ja, wer so alles vor seinen Herrn bringt, der erlebt eine Menge Erhörungen. Sie können ja meinen, das sei vielleicht sehr einfältig und sei doch eigentlich selbstverständlich, wenn die aufpassen. Nein, selbstverständlich ist nichts. Auch nicht, dass man bei der Autofahrt gut ans Ziel kommt. Ich darf aus Glauben leben. Sie dürfen aus Glauben leben. Du darfst aus Glauben leben, aus der Vertrauenshaltung heraus gegenüber dem Herrn. Herr, du führst mich, Herr, du leitest mich, du bestimmst über mich, so wird es recht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hat Paulus dann in Römer 1, Vers 17 und in Galater 3, Vers 11 zitiert, Glaubensgerechtigkeit. Das hat dann Paulus gezeigt, dass schon Abraham aus Glauben gerechtfertigt wurde. Er lebte schon aus Glauben. Er war so einer, der auch schon aus Glauben lebte. In Hebräer 10, Vers 38 haben wir dann eine kleine Änderung. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und das ist der Herr Jesus Christus, der immer aus dem Glauben heraus lebte und aus Glauben siegte. Und dann gibt es noch mal eine andere Lesart, und zwar ist das in der Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Manche sagen, ja, die Septuaginta, die ist nicht genau, die ist vom hellenistischen Geist angekränkelt, da haben die Leute hellenistisches, griechisches Gedankengut reingeschmuggelt. Nein, nein, das glaube ich so nicht. Die Septuaginta wird durchaus gerne und viel und reichlich und hauptsächlich im Neuen Testament zitiert. Also sie ist vom Heiligen Geist her legitimiert, denke ich. Und in der Septuaginta heißt es also, der Gerechte wird durch meinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch meinen Glauben leben. Der Glaube Jesu Christi. Es gibt ja eine ganze Reihe Übersetzer des Neuen Testaments, nicht nur Heinz Schumacher, es gibt ja auch den Ludwig Albrecht zum Beispiel, dessen Übersetzung Sie im Brunnenverlag immer noch kaufen können. Albrecht, der hat auch schon Fußnoten gemacht und Anmerkungen und da hat mir einiges sehr gefallen. Albrecht hat sehr genau darauf geachtet, diese Genitivformulierung. Es ist die Rede vom Glauben an Jesus, Epi, vom Glauben in Jesus, En. Und es ist aber auch einfach die Genitivform Glaube Christi Jesu. Das kann man auch verstehen als Genitivus Objektivus und kann an Christus übersetzen. Aber Albrecht nimmt es gern ganz wörtlich Glaube Christi Jesu. Epheser 3, Vers 12 hat deswegen Albrecht wie folgt übersetzt. In seiner Gemeinschaft haben wir, erfüllt mit seinem Glauben, freudige Zuversicht und können uns dem Vater voll Vertrauen nahen. Dazu hat er als Anmerkung, erst müssen wir an Christus glauben und in seine Gemeinschaft kommen, dann erfüllt uns auch Christi Glaube. Oder Galater 2, Vers 20 hat Albrecht übersetzt, nun lebe ich nicht mehr mit meinem eigenen Ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben also, das ich jetzt noch im sterblichen Fleische führe, ist ein Leben in dem Glauben des Sohnes Gottes, in seinem Glauben. Und dazu die Anmerkung von Albrecht, das ganze Leben dessen, der in Christus ist, in seiner Gemeinschaft ein Leben führt, wird, je mehr er in Christi Gemeinschaft erstarkt, desto völliger ein Leben in dem Glauben des Sohnes Gottes sein. Also erst glauben wir an ihn natürlich, das ist die unabdingbare Voraussetzung, an ihn glauben. Und dann dürfen wir in seinen Glauben hineinwachsen, immer mehr ein Leben in dem Glauben des Sohnes Gottes führen. Und das finde ich also schon in Habakkuk. Gehen wir dann noch weiter bei Habakkuk und wir kommen jetzt an Kapitel 3. Habakkuk Kapitel 3. Ich lese mal 3, 1 bis 3. Gebet des Propheten Habakkuk zum Saitenspiel. Jahwe, ich habe deine Botschaft vernommen, ich fürchte mich. Jahwe, erneuere dein Werk inmitten der Jahre tue dich kund oder mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berge Paran. Jetzt bekommt er eine Vision, jetzt bekommt er eine Schau. Ich habe deine Botschaft vernommen, ich fürchte mich. Es ist manchmal zum Fürchten, was wir da alles in der Bibel lesen, auch im prophetischen Wort. Das ist schon manchmal zum Fürchten. Wir finden beides in der Bibel. Wir finden in der Bibel, fürchte dich nicht. Wenn du von der Angst umnebelt bist, fürchte dich nicht. Du hast doch den Herrn, du hast doch den Retter. Es gibt aber auch Situationen und Menschen, wo Gott sagt, fürchte dich. Die Endzeitmenschheit bekommt in Offenbarung 14 das ewige Evangelium. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Kehrt endlich zur Gottesfurcht zurück, denn heute ist die Menschheit dabei, die Gottesfurcht zu verlassen und sich mit der Sünde gar noch zu brüsten. Jahwe, ich habe deine Botschaft vernommen, deine Gerichtsbotschaft. Ich fürchte mich, Jahwe, erneuere dein Werk. Erneuere dein Werk inmitten der Jahre. Oder Jahwe, gib Leben deinem Werk. Erneuere, belebe dein Werk. Es gibt ja ein Lied, belebt dein Werk, o Herr. Inmitten der Jahre, wer im prophetischen Wort zu Hause ist, der denkt vielleicht an die letzte Jahrwoche, die in zwei Teile zerteilt ist. Daniel 9, 27, die letzte 7-Jahres-Frist, 2x3,5 Jahre, wovon die Offenbarung auch spricht, in Kapitel 11 und 12 und 13. Darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Es gab ja früher einmal prophetische Wochen, da haben sie ihren Ursprung in Seeshaupt am Starnberger See mit Karl Merz. Karl Merz München hat das initiiert. Und er holte die Brüder Geier und holte Bruder Heller und so einen Jungen, der hieß Schumacher. Und dann holte er aber auch Friedrich Malesser zum Beispiel und Ernst Dreher. Friedrich Malesser war auch ein Kenner des prophetischen Wortes. Und ich erinnere mich, dort in Seeshaupt hörte ich ihn mal über das Thema die Mitte der Jahrwoche. Was also zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte der letzten 7 Jahre so alles passiert nach dem prophetischen Wort. Ich könnte mir denken, dass auch zwischen der ersten und zweiten Hälfte nochmal eine kleine Verzugszeit dazwischen ist. Denn von einer Sekunde zur anderen könnte das gar nicht aufeinander folgen, wenn man das bedenkt, was da alles passieren soll. Offenbarung 11 und 12 und 13, die zwei Zeugen, Sonnenweib mit dem Knäblein und was da alles passiert. Beleb dein Werk mitten in der Jahre, mitten inmitten der Jahre, da wird doch dieses Knäblein geboren in Offenbarung 12, eine Belebung, eine Erneuerung. Ich hörte neulich eine alte Kassette von Karl Geier und da hat er auch an einer bestimmten Stelle gesagt, wo geistlicherweise nicht mehr Kinder geboren werden, da ist kein Leben. Darüber musste ich wirklich nachdenken. Wo geistlicherweise nicht mehr Kinder geboren werden, da ist kein Leben. CA, LAHÖ, AB-Verein, Kirchen, Freikirchen, Hauskreise, lasst es euch sagen, wo geistlicherweise keine Kinder mehr geboren wird, wo man sich auch gar keine Gedanken darüber macht, da ist der Tod im Topfe früher oder später. Also sind wir dankbar, wenn Leben kommt, göttlich-geistliches Leben. Und wir sollten diesen Gedanken nie vergessen. Und das Wort Gottes sollte immer auch in dieser Weise evangelistisch auch gesagt werden. Zusammen mit der Lehre. Gib Leben deinem Werk. Erneuere dein Werk. Belebe dein Werk. Ja, hat die Langensteinbachhöhe auch eine neue Belebung nötig? Also das will ich jetzt nicht urteilen. Jedes christliche Werk braucht es, dass immer wieder neue Lebenszuflüsse vom Herrn kommen. Erneuere dein Werk, belebe dein Werk. Erneuerung, Reformen, das ist ja heute ein Wort, das man oft hört. Überall hört man von Reformen, auch in der Politik. Manchmal sind die überhaupt nicht gut. Also bei Erneuerung und Reformen muss man sehr aufpassen. Aber Belebung brauchen wir alle. Belebt dein Werk, o Herr, dass wir mit neuen Impulsen, mit neuer Freudigkeit, auch wenn die Umstände vielleicht gar nicht so sind, dem Herrn dienen können. Belebt dein Werk, o Herr. Und dann kommt die Bitte, im Zorn gedenke des Erbarmens. So kann man beten, auch angesichts kommender Gerichte, im Zorn gedenke des Erbarmens. Hab Erbarmen, o Herr, mit den Menschen, wenn vielleicht bald ein Krieg ausbricht. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und nun also kommt hier eine Vision, eine großartige Vision, sein Auge wird geöffnet für das, was kommen wird. Theophanie nennt man das. Kapitel 3, 3 bis 15, Theophanie, das heißt Gotteserscheinung. Gott erscheint, Gott kommt. Und so heißt es in 3, Vers 3, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berge Paran. Wahrscheinlich der Höhenzug zwischen Sinai und Seir, der sich längs des Elanitischen Meerbusens bis nach Eilat hinzieht. Gott kommt von Teman her. Er kommt vom Sinai her und der Heilige vom Berge Paran. Es bedeckt den Himmel seine Hoheit und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Der Ausleger Brandenburg bemerkte seinerzeit dazu, das Gericht über Juda und Babel weitet sich nun zum Weltgericht. Das Gericht über Juda und Babel weitet sich zu dem Weltgericht. Hören wir also auf die Verse 3, Kapitel 3, 4 bis 15. Sein Glanz gleicht dem des Lichtes, die Strahlen zu seiner Seite macht er zur Hülle seiner Macht. Vor ihm geht die Pest einher und Fieberglut folgt ihm auf dem Fuß. Er tritt auf und macht die Erde erbeben. Er schaut hin und bringt die Völker in Zittern, und es bersten die ewigen Berge, und es neigen sich die uralten Hügel, uralte Pfade wandelt er. Bedrückt von Unheil sah ich die Zelte Kuschans, es zittern die Zeltteppiche des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Jahwe, gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das Meer, dass du darüber hinfährst mit deinen Rossen, deinen siegreichen Wagen? Du entblößest deinen Bogen, gesättigt mit Geschossen hast du deinen Köcher, zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihren Aufgang vergisst die Sonne, der Mond bleibt in seiner Wohnung, beim Licht deiner hin und her fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Im Grimm schreitest du über die Erde hin, im Zorn zermalmst du Völker. Du zogest aus zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten, deines Messias. Du zerschmettertest das Haupt vom Hause des Gesetzlosen, entblößend den Grund bis zum Halse Sela. Du hast ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt, seine Anführer sind davongerannt. Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du reitest über das Meer mit deinen Rossen, es wallen viele Wasser auf. Da ist von Gericht und Gnade die Rede, auch von Gnade, auch von Rettung. Vers 13. Du zogest aus zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten oder zum Heile deines Volkes, zum Heile deines Messias, zum Heile deines Messias, zum Heile deines Christus. Gott hat auch bei allen Gerichten immer positive Zielsetzungen. Besonders denkt er an sein Volk Israel. Du zogest aus zur Rettung deines Volkes, hieß es schon damals. Zur Rettung deines Christus. Du zerschmettertest das Haupt vom Hause des Gesetzlosen. Es gibt ein Haus des Gesetzlosen. Wir denken an das Haus des David und das Haus des Saul. Wir denken an die, die zu David und die zu Saul gehören, in übertragenen Sinn die zu Christus und die zu Satan gehören. Es gibt ein Satansreich oder Satanshaus und da ist ein Haupt darüber und das soll zerschmettert werden. Erlöse uns, Herr, von dem Bösen. Du zerschmettertest das Haupt vom Hause des Gesetzlosen. Und das bedeutet aber Rettung deines Volkes, Rettung deines Gesalbten. Da habe ich wieder mal in die Septuaginta hineingeschaut, in die Übersetzung ins Griechische. Und da steht wahrhaftig die Mehrzahl, zur Rettung deiner Christusse, zur Rettung deiner Gesalbten. Es gibt nicht nur einen Gesalbten, sondern es gehört die, die den Leib des Christus bilden, könnte man hier schon prophezeit sehen. Deine Christusse, deine Gesalbten, denen wirst du Heil bringen. Und so können wir besser verstehen, ich komme zum Schluss, so können wir besser verstehen, warum der Habakuk nun auf einmal voller Freude ist, er, der am Anfang geklagt hat. Zweiter Vers des Anfangs voller Klage, zweiter Vers von hinten lauter Jubel, diesen Werdegang wünsche ich auch uns. Aber ich frohlocke in Jahwe, ich juble über den Gott meines Heils. Jahwe, der Herr, ist meine Stärke. Er hat meine Füße denen der Hirsche oder Hindinnen gleich gemacht und mich auf Höhen treten lassen. Der Weg dazu, ich sagte es schon, ist der Weg des Glaubens. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, aber auch der Weg des Ausharrens. Wenn die Dinge nicht alle so fortkommen, wie wir es gern hätten, dann wollen wir ausharren und warten. Kommen wird es, die Weissagung wird kommen und nicht verziehen. Oder Hebräer 10, 37, kommen wird er, der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Und dann schenkt Gott ihm einen weiten Ausblick in dieser Theophanie im dritten Kapitel. Da bekommt er einen weiten Blick über das Gericht Gottes, über die Völker und über die Rettung Israels. Er bekommt einen weiten Blick. Dazu gibt es ja auch hier prophetische Höhen, dass wir uns ein bisschen erheben über die Niederungen, dass wir, ob sie nun im vierten Stock schlafen oder im ersten oder zweiten, das ist ja dann egal, dass sie geistlicherweise in die Höhe kommen, dass sie geistlicherweise einen weiten Ausblick bekommen über Gericht und Gnade und Gottes Wirken an den Völkern, mit der Gemeinde, mit Israel und mit dem ganzen All, dass wir da weite Ausblicke bekommen. Und was geschieht? Da werden uns vielleicht manche eigenen Kümmernisse und Nöte kleiner. Ach ja, sie sind nicht mehr so wichtig. Ich vergesse, was da unten alles ist im Nebel der Niederungen. Ich erhebe mich in die Höhe und habe einen weiten Blick. Ach Herr, ist denn mein Leben, ist denn meine Not eigentlich so wichtig? Hast du nicht viel größere Dinge im Sinn? Herr, lass mich da hineinschauen, da hineinkommen und dann kann ich jubeln über den Gott meines Heils. Er ist meine Stärke, er, der mich auf Höhen hinschreiten lässt. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich möchte dir besonders danken für den Werdegang dieses Habakuk von der Klage zum Jubel. Schenk das auch uns immer wieder, dass wir vom Klagen zum Jubeln kommen, zum Jubeln über den Gott meines Heils, der unsere Stärke ist. Du willst auch unsere Stärke sein. Du bist auch für uns der Gott der Rettungen. Ja, gib Gnade, dass wir nicht an uns selber hängen bleiben und den eigenen Nöten, die dürfen wir dir auch bringen, habe Dank, die dürfen wir dir immer wieder bringen. Aber schenke doch bitte, dass wir auf Höhen hintreten, dass wir einen weiten Blick bekommen, dass wir erkennen, es gibt Dinge, die sind wichtiger als wir selber. Und dass wir darin dann dein Wirken sehen und dich preisen lernen und auf den Höhen dir jubeln. Amen.